Am Ende der letzten Vorlesung haben wir uns quadratische Reste angeschaut, modulo ungerader Primzahlen und wir haben das Legendre-Symbol kennengelernt. Jetzt steigen wir richtig ein in Kapitel 8 und zwar mit Lemma 8.1. Da steht es schon, wir haben eine ungerade Primzahl p und betrachten die Menge, die geht von minus p minus 1 halbe über 1, dann springt sie über die 0 rüber, von minus 1 bis 1 und dann geht sie weiter bis p minus 1 halbe. Und das sollen alles natürliche Zahlen sein, die da stehen, beziehungsweise, wenn wir von minus 1 abwärts gehen, immer noch ganze Zahlen. Warum das so klappt, das sehen wir gleich. Und wir wollen uns überlegen, dass in dieser Menge genauso viele quadratische Reste wie nicht quadratische Reste sind, modulo p. Das ist ein Zählargument, was uns dann später häufig hilft. Und warum sind das ganze Zahlen, die da stehen? Naja, p ist ungerade, das heißt p minus 1 ist gerade, das heißt ich kann es ohne Rest im Zettel 2 teilen, man kommt eine natürliche Zahl raus und auf der einen Seite gehe ich dann halt von minus 1 nach unten bis zu minus p minus 1 halbe, auf der anderen Seite gehe ich von 1 bis hoch zu p minus 1 halbe. Und der einzige Rest modulo p, den ich da überspringe, ist die 0, alle anderen Reste modulo p sind in dieser Menge repräsentiert. Wenn Sie sich das an einem Beispiel klar machen wollen, da könnte man zum Beispiel den die normalen Reste nehmen von 0 bis 6 oder von 1 bis 7. Man kann aber auch die Reste um die 0 herum gruppieren, damit die Betragsmäßig so klein wie möglich sind. Diese Idee werden wir noch häufiger sehen heute. Und dann würde man von der 0 aus nach rechts und links gehen, solange bis man alle Reste modulo 7 abgegrast hat. Das heißt, man läuft einmal bis zu 3 und einmal bis zu minus 3. Und genau das passiert hier nur, dass wir die 0 überspringen. Und die 0 überspringen wir deshalb, weil 0 ein quadratischer Rest ist, aber auf eine langweilige Art. Da kommt beim Legendre-Symbol 0 raus und uns interessieren jetzt gerade nur die Werte 1 und minus 1. Gut, wie beweisen wir Lemma 8.1? Dann nehmen wir uns genau diese Menge. Können wir hier nochmal hinschreiben. In diesem Beispiel wäre das diese Menge. Minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2, 3. Indem wir uns diese Menge anschauen und uns überlegen, was davon sind quadratische Reste? Wir werden eine Abbildung benutzen und dann einfach zählen. Ich gebe dieser Zahl p minus 1 halbe mal einen Namen. So, deswegen sieht die Menge immer so aus wie da drüben. Das sind immer alles ganze Zahlen. Und die Menge, die hier jetzt so aussieht für p gleich 7, die soll ab jetzt S heißen. Ich fange also bei minus k an, laufe bis minus 1, hüpfe über die 0, dann kommt 1, laufe weiter bis k. Jetzt kommt eine Abbildung von S nach S und zwar quadriere ich einfach modulo p. Das heißt, ich schaue mir die Elemente aus S an und nehme dasjenige, also ich quadriere und nehme dann dasjenige Element in S, das zu diesem Quadratkongruent des Modulo p. Diese Abbildung heißt Phi. Minus 3 zum Quadrat ist 9. 9 kommt hier als Rest nicht sozusagen unterteilen. Es gibt die, die im Bild von Phi liegen, das sind die quadratischen Reste, und es gibt die, die nicht im Bild von Phi liegen, das sind die nicht quadratischen Reste. Und jetzt zählen wir und kriegen auf die Art und Weise dann das Resultat raus, was in dem Lemma steht. Was können wir denn noch sehen? Wir gucken nochmal hier das Beispiel. Ich habe vorhin angefangen mit minus 3 und minus 2. Beim Quadrieren spielt das Vorzeichen aber keine Rolle. Das heißt, wenn ich minus 3 betrachtet habe, dann habe ich gleichzeitig auch 3 betrachtet. Das Quadrat ist dasselbe. Das heißt, auch das Bild in der Menge S ist dasselbe. Heißt also, wenn wir jetzt das Bild von Phi angucken, dann müssen wir da für jedes Element immer schon 2 Urbilder finden in der Menge S. Das liegt daran, dass die Menge S so symmetrisch und rundum gestaltet ist. Das ist einer der Witze bei dieser ganzen Konstruktion. Und jedes Element aus Bild Phi hat schon mal mindestens 2 Urbilder. Warum mindestens 2? Naja, jedes Mal, wenn ich quadriere, dann kann ich ja die gegenüberliegende Zahl auch benutzen. Das sind schon mal 2 Urbilder für das gleiche Quadrat. Aber ich habe jetzt ja nicht überprüft, ob nicht vielleicht bei anderen Leuten dann auch nochmal das gleiche Bild rauskommt. Es könnte also sogar noch mehr als 2 Urbilder geben. Der Witz ist aber, wenn es genau 2 Urbilder gibt, dann heißt das, dass wir auf die Art und Weise die Menge S wirklich in 2 Hälften teilen. Und diese beiden Hälften sind die quadratischen Reste und die nicht quadratischen Reste. Das heißt also, dass wir jetzt für die Behauptung des Lemmas nur noch zeigen müssen, dass dieses mindestens 2 Urbilder in Wirklichkeit ein genau 2 Urbilder ist. Wir zeigen, dass es sogar jeweils genau 2 Urbilder sind. Wenn ich in dem Beispiel Modulo 7 unterwegs bin. Wie sieht denn so ein Urbild aus? Wir nehmen also jetzt ein Element aus dem Bild von Phi. Im Bild zu sein heißt, dass es ein Urbild gibt, also können wir uns eins hernehmen. Indem ich Körper, Z modulo P mal Z. Das heißt, hier würde ich mir das Problem angucken. X Quadrat minus A. Allerdings in Z modulo 7Z. Und jedes Mal, wenn ich in diesem Körper eine Lösung finde, dann ist der Repräsentant, den ich da habe, eine Lösung für die Kongruenz. Wir müssen uns also nur fragen, wie viele Nullstellen hat ein solches Polynom in einem solchen Körper? Das Tolle an Polynomen gegenüber Körpern ist, dass man doch dann weiß, wenn man da so ein Polynom hernimmt, dass es in dem Körper, in dem man arbeitet, höchstens so viele Nullstellen wie vielleicht war. Woanders auf der Welt gibt es vielleicht noch mehr, aber in dem Körper, über den das Polynom lebt, gibt es höchstens so viele, der Grad angeht. Und das ist hier 2. Heißt also, wenn wir dieses Polynom betrachten über diesen Körper, dann kriegen wir da höchstens 2 Nullstellen. Und dementsprechend kann es auch für diese Kongruenz höchstens 2 Lösungen geben. Ah, aber dann sind wir doch fertig. Wir haben mindestens 2 Lösungen und höchstens 2, also genau 2. Diese beiden Lösungen müssen nämlich genau U und minus U sein. So, das war's. Wir haben also gezählt. Wir haben eine Abbildung genommen, die hat uns dabei geholfen zu zählen. Man hätte das ganze Argument auch anders formulieren können. Man kann auch diesen Übergang in den Körper explizit machen mit einer Abbildung und dann da argumentieren und wieder zurückgehen. Aber ich dachte, für den Moment reicht es, wenn wir uns einfach klar machen, man kann diese Kongruenz interpretieren als Lösung oder als Finden von Nullstellen für ein Polynom über diesen Körper. Und ich hoffe, dass es geholfen hat, sich ein bisschen konkret vorzustellen, welche Tensionen, was da passiert und in welchem Körper wir landen. Was für Fragen haben Sie? Ja.
Können Sie noch mal genauer erklären, wofür wir das jetzt gebrauchen können?
Kommt gleich nach der Vorlesung, mehrmals. Ja. So wie so oft, Beginn eines Kapitels, wir fangen erstmal an, so ein paar Dinge zu verstehen und es ist nicht immer klar, wofür wir das dann später brauchen, aber ich kann jedes Mal versprechen, auch diesmal, dass kurz darauf dann Resultate kommen, wo wir genau diese Art des Zählens oder diese Art des Umgangs mit solchen Kongruenzen dann benutzen. Dankeschön. Noch andere Fragen?
Wenn wir jetzt gesagt hätten, sei B einer Primzahl, die nicht minus 2 oder plus 2 ist, wäre das nicht genau das Gleiche?
Wir hätten sagen können, also bei Primzahlen meine ich immer natürliche Zahl, deswegen sind negative Zahlen raus. Und dann hätte man, das heißt, dann wäre Ihre Frage, hätten wir sagen können, P ist eine Primzahl und P ist nicht 2.
Genau.
Das wäre okay gewesen, ja. Das ist genau die gleiche Aussage. Ja, was noch gefragt? Noch mehr und mehr? Gut, dann gucken wir mal. Ich habe versprochen, wir sehen, wo das nützlich ist. Dann wollen wir uns das heute auch noch anschauen. Und zwar legen wir sofort los mit der sogenannten Euler-Identität. Ziel dieser Vorlesung ist, möglichst viele Rechenregeln zu beweisen für Legendre-Symbole. Denn im nächsten Kapitel will ich Ihnen ja haufenweise Anwendungen zeigen, also Lösungen von witzigen Gleichungen, wo man zahlentheoretische Argumente benutzt. Das heißt, wir brauchen Rechenregeln, damit wir Legendre-Symbole schnell ausrechnen können, denn nur dann kriegen wir einen Vorteil gegenüber dem nervigen Ausrechnen von irgendwas zu Fuß. Das Lemma lasse ich stehen, weil wir das sofort benutzen. Und das nächste Lemma, diese Euler-Identität, ist auch wieder so ein Ding, wo ich verstehen könnte, wenn Sie mich dann fragen, wieso will ich das wissen? Ich verspreche aber, dass auch da wieder direkt danach die Anwendung kommt, wo das praktisch ist. Okay, ups, Moment, ich muss meine Kreide reparieren. So, die Euler-Identität. Noch mal kurz mit einem größeren Fenster. Hier ist noch mal das Legendre-Symbol, damit wir wissen, was wir da gleich eigentlich ausrechnen. A über P kann die Werte 0, 1 oder minus 1 angeben, je nachdem, ob A ein quadratischer Rest ist, modulo P oder nicht, und je nachdem, ob A durch P teilbar ist oder nicht. Das heißt, links wissen wir, was theoretisch los ist, außer dass wir halt nicht wissen, was rauskommt. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit der rechten Seite zu tun? Damit ist auch klar, welche Strategie wir im Beweis verfolgen können, nämlich eine Fallunterscheidung, P teilt A oder P teilt nicht A, und A ist ein quadratischer Rest modulo P oder eben nicht. Und der Witz ist, dass das Lemma von vorher uns sagt, wie viele Möglichkeiten es jeweils gibt. Das heißt, da legen wir jetzt los. Zuerst sei P sehen wir dann, na, beim Legendre-Symbol steht, dass das Symbol dann 0 ist. Das heißt, die linke Seite ist 0. Was ist mit der rechten Seite, wenn P ein Teil davon A ist? Na, ich habe doch vorhin erklärt, hier oben steht einfach eine natürliche Zahl. Das heißt, was auch immer herauskommt, ist eine Potenz von A. Eine vernünftige. Da oben steht mindestens 1. Aber wenn A durch P teilbar ist, dann doch auch jede Potenz von A. Jedenfalls jede Potenz, wo der Exponent mindestens 1 ist. Okay, und das ist hier gegeben. Also es sind dann einfach beide Seiten 0 und wir haben nichts zu zeigen. Ich schreibe einfach ganz in beide Seiten 0. Modulo P. Okay, das war langweilig. Jetzt kommen die anderen beiden Fälle. Gesundheit. Wir haben hier diese Menge S. Der Reste von minus p minus 1 halbe bis hin zu p minus 1 halbe. Wir überspringen die 0, denn die 0 haben wir hier in dem Fall, wo p a teilt, schon abgearbeitet. Wir seien also wieder k definiert als p minus 1 halbe und s die Menge von vorhin, minus k bis minus 1, 1 bis k. Und ja? Hier steht P Teil A.
Damit wissen wir, dass links 0 sein muss.
Ja, und auf der rechten Seite wissen wir aber, wenn hier nur A steht, auch, dass da 0 steht, denn P teilt A. Und P ist Kongruent zu 0. Oder alles, was durch P teilbar ist, ist Kongruent zu 0, modulo P. So. Hier oben steht jetzt nicht 0, sondern mindestens 1, also irgendeine natürliche Zahl mindestens 1. Das heißt, was auch immer hier steht, es ist ein Vielfaches von A, ein ganzzahliges Vielfaches von a, und das ist dann auch durch p teilbar, wenn a durch p teilbar ist. Stellen Sie sich vor, a ist 3, dann steht da halt 3 hoch 97, ist auch durch p teilbar, wenn 3 durch. Gut, vielen Dank. Danke für die Frage. Wir sind hier bei dieser Menge, die wir vorhin angeschaut haben. Der Rest 0 ist jetzt weg, weil a nicht durch p teilbar sein soll. Das schreibe ich jetzt einmal mit. Weiter sei a jetzt nicht durch p teilbar. Und jetzt ist der Witz, dass jede Zahl, also jede durch p teilbare, nein, jede Zahl überhaupt ist kongruent zu irgendwas in dieser Menge oder zu 0. Jede nicht durch p teilbare Zahl ist kongruent zu irgendetwas in dieser Menge. Gibt es eine Frage? A ist nicht durch p teilbar. A ist also kongruent Modulo p zu irgendeiner dieser Zahlen. Und wie wir in der Menge vorher gesehen haben, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten und die kommen beide gleich auf vor. A ist kongruent zu einem quadratischen Rest oder nicht. Oder A ist selbst damit ein quadratischer Rest oder nicht. Und das sind die beiden Fälle, die wir jetzt unterscheiden. Sei Q Teilmenge S, Q wegen quadratischer Rest. Q soll jetzt die Menge sein, derjenigen Reste hier, die quadratisch sind. Da ist zum Beispiel die 1 mit dabei. Gut, inwiefern hilft uns das? Das werden wir gleich sehen. Es kommt jetzt eine Fallunterscheidung. Je nachdem, ob A kongruent ist zu einem Element von Q oder zu einem Element außerhalb Q, passieren leicht unterschiedliche Dinge. Die Idee ist die gleiche, aber wir müssen ein bisschen unterschiedlich anfangen. Deswegen kommt jetzt eine Fallunterscheidung. Erster Fall, A ist kongruent zu einem Element von Q. Sein heißt, man findet eine Quadratzahl, die zu A kongruent ist modulo P und die können wir dann ja auch mal hinschreiben. Sei dann Z aus Z so, dass Z Quadrat kongruent zu A ist mod P. Na, dann schreiben wir einfach hin, was dann los ist. Wir wollen uns ja die rechte Seite da oben angucken. Die linke Seite kennen wir jetzt. Oh, das habe ich gar nicht gesagt. Warum kennen wir denn die linke Seite? Naja, wenn A kongruent zu einem Element von Q ist, dann ist A kongruent zu einem quadratischen Rest, also ist A selber einer, das steht hier. Das heißt, das gesonderte Symbol hat den Wert 1. Schreiben wir mal dazu. Das gesonderte ist A über P gleich 1. Und jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass die rechte Seite auch 1 ist, und dann sind wir fertig. Jedenfalls 1 modulo P. Vielleicht nicht wirklich die Zahl 1, aber kongruent zu 1 modulo p. Wie machen wir das? Wir setzen mal da oben für a z Quadrat ein. Modulo p dürfen wir das einsetzen. Modulo p unterscheiden die sich nicht. Also schreibe ich jetzt einfach mal die rechte Seite oben. Ergibt, ja, was ergibt sie? Oh, was steht denn da? A hoch 1 halb p minus 1. Das ist einfach nur k. Auf k. Jetzt setze ich für k ein, ich mache Kongruenzzeichen, für a setze ich ein Z-Quadrat. Und wir denken jetzt schon mit, dass ganz am Ende irgendwo Modulo p steht. So, Z-Quadrat hoch k. Jetzt erinnere ich mich, was k ist. K ist p minus 1 halbe mal 2 ergibt p minus 1. Z ist also Kongruenz zu z hoch p minus 1. Moment, z ist eine ganze Zahl. Eine ganze Zahl hoch p minus 1, da klingelt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann sowas im Hinterkopf und sagt, kleiner Satz von Fermat. Das ist kongruent zu 1 mod p, falls p kein Teiler ist von z. Okay, das heißt, da müssen wir es nochmal kurz überlegen. Kann es sein, dass p ein Teiler ist von z? Wenn p ein Teiler wäre von z, dann wäre p auch ein Teiler von z Quadrat. und damit auch von A, denn die beiden sind ja Konkurrent von P. Nee, ist es aber nicht. H. Das heißt, wir können jetzt hier wirklich den kleinen Satz von Fermat anwenden. Ich schreibe mal kleiner Satz von Fermat, so abgekürzt. Und wir dürfen den benutzen, weil P kein Teil ist von Z, in dieser Form mit dem P minus 1 oben. Dann kommt raus 1 Modulo P und alles ist geschafft. Ich schreibe nochmal dazu, da P kein Teil von Z ist. Gut, das war der erste Fall. Jetzt kommt der zweite. Im zweiten Fall ist A kongruent zu einem Element in S, was nicht in Q liegt. Und da müssen wir uns jetzt irgendwas so Ähnliches einfallen lassen. Mal B. A ist kongruent zu einem Element B aus S oder Q. Mod P. Moment, das kann man nicht mehr so lesen. Naja, besser als vorher, oder?
Ja.
Kongruenz mod P heißt, wir können jetzt statt mit A auch mit diesem B arbeiten und wir wissen, B hat jetzt B ist kein quadratischer Rest, das heißt, wir können das nicht so als Quadratzahl schreiben und wir können nicht den gleichen Trick anwenden. Was können wir denn stattdessen machen? Wir werden einen ähnlichen Trick benutzen wie vorhin. Wir gucken uns eine Kongruenz an und interpretieren die als Polynom in einem geeigneten oder über einem geeigneten Körper. Wir arbeiten also wieder in Z modulo P mal Z und diesmal ist das Polynom sozusagen x hoch k minus 1. K ist immer noch das von vorher, das steht da irgendwo noch, genau, P minus 1 halber. Wir betrachten diese Kongruenz, x hoch k kongruent 1 mod P. X hoch k minus 1 definiert über diesen Körper, dann kann ich den Trick von vorhin benutzen. In dem Körper z modulo pz hat das Polynom x hoch k minus 1 höchstens k Nullstellen. Also schreiben wir das einmal so hin, dass wir noch verstehen, was ich gerade alles erzählt habe. Die Kongruenz, ja, diese Kongruenz hat höchstens Nullstellen kennen wir. Ah, was schreibe ich da jetzt am besten als nächstes hin? Naja, B ist nicht durch P teilbar, denn in der Menge S sind ja keine Reste, die durch P teilbar sind. Das heißt, P und B sind teilabfremd, und das heißt, ich kann den kleinen Satz von Fermat anwenden in dieser zweiten stärkeren Aussage. Genau wie vorhin. Kleiner Satz von Fermat. Mod P. Und jetzt möchte ich diese Kongruenz interpretieren. Ich will wieder darauf hinaus, dass man Lösungen für Kongruenzen sieht oder Nullstellen von Polynomen. Das ist die ganze Zeit das Thema. Wie kann ich das hier machen? Na, hier kann ich mir die Kongruenz x Quadrat Kongruent 1 mod p angucken und sehe, dass b hoch k eine Lösung davon ist. X Quadrat Kongruent 1 mod p ist aber eine Kongruenz, die wir schon kennen, von der wissen wir, dass sie genau zwei Lösungen hat, modulo p, 1 und minus 1. Und jetzt ist nur noch die Frage, kann es sein, dass b hoch k 1 ist modulo p? Wenn das nicht der Fall ist, dann muss b hoch k minus 1 sein modulo p und dann sind wir fertig. Denn das Legendre-Symbol b über p ist minus 1 aufgrund der Wahl von b. Ich schreibe das hier nur kurz hin. Also ist b hoch k 1 oder minus 1 mal p. Jetzt muss ich erstmal wischen. Schauen wir uns das hier nochmal an. Was wäre los, wenn b hoch k kongruent zu 1 wäre. Dann wäre das eine Lösung für diese Kongruenz da oben, aber die Lösung für die Kongruenz da oben sind die quadratischen Reste, B ist aber als nicht quadratischer Rest gewählt und damit sind wir dann fertig. Zu sehen in die quadratischen, die nicht quadratischen Reste. Die quadratischen Reste sind Lösungen dafür, die nicht quadratischen nicht. Und da benutzen wir wieder das Lemma von vorher. Wir haben ja gesehen, genau die Hälfte sind quadratische Reste, die andere Hälfte nicht. Und die treten immer paarweise auf. So kann man sich das auch klar machen. Zu jeder Lösung, also immer dann, wenn hier 1 rauskommt, gibt es auch ein entsprechendes Ding, wo minus 1 rauskommt. Und das alles finden wir in dieser Menge S und so kommt das zustande. Die Lösung, wo 1 rauskommt, sind die quadratischen Reste. Die, wo minus 1 rauskommt, die nicht quadratischen Reste. Und so wie B gewählt war, muss jetzt B die Lösung minus 1 geben. Okay, was haben wir hier also gemacht? Wir haben eine Fallunterscheidung gemacht, ob A durch P teilbar ist oder nicht und ob A ein quadratischer Rest ist, nur so P oder nicht. Und dann haben wir eigentlich nur dieses Lemma 8.1 benutzt und diese Aufteilung der Menge und haben geschickt argumentiert mit Rechnen modulo P und Rechnen im Körper Z modulo P mal Z. Das ist das Leitmotiv der heutigen Vorlesung. Das ist die Art von Argumentation, die wir machen. Im nächsten Resultat kommen jetzt schon die ersten konkreten Rechenregeln für das Legendre-Symbol. Und da wird wichtig sein, dass wir das Euler-Kriterium haben. Und es wird wieder mal wichtig, dass P eine ungerade Primzahl ist. Und ich möchte mal darauf hinweisen, was da der Witz ist, also warum wir das brauchen. Wenn Sie zwei Legendre-Symbole haben und die vergleichen, dann wissen Sie ja, dass auf beiden Seiten nur die Werte 0, 1 und minus 1 rauskommen können. Und das Euler-Kriterium gibt Ihnen eine Kongruenz. Jetzt könnte es doch theoretisch passieren, dass Sie zwei Symbole haben, A über P, ne, ich nenne den Buchstaben mal anders, C über P und D über P. Und angenommen, das Euler-Kriterium sagt Ihnen irgendwie, durch geschicktes Rechnen, dass die Kongruenzen mod P. Und Sie wissen, auf der linken Seite kann jetzt 0, 1, minus 1 stehen, auf der rechten Seite auch. Warum spielt jetzt eine Rolle, was P für eine Zahl ist? Na, wenn P gleich 2 wäre, dann wären 1 und minus 1 kongruent, modulo P. Das heißt, wenn jetzt hier 1 steht und hier minus 1, dann stimmt die Kongruenz, aber das eine ist ein quadratischer Rest und das andere nicht. Das wäre blöd. Und tatsächlich schließen wir die 2 ja auch aus, weil modulo 2 alles sozusagen ein quadratischer Rest ist. Das ist komplett uninteressant, deswegen gucken wir uns das Legendre-Symbol für den Fall gar nicht an. Aber hier sehen wir, dass es auch für die weitere Argumentation nützlich ist. Wir können jetzt quadratische Reste und Nichtreste, also die Werte 1 und minus 1, nicht nur absolut auseinanderhalten, sondern auch modulo P. Die repräsentieren verschiedene Restklassen. Und deswegen ist bei diesem ungeraden Primzahlen P das Euler-Kriterium ein bisschen stärker, als man zuerst denkt. Im ersten Moment denkt man vielleicht, ja, was soll diese Kongruenz? Und die nächsten Rechenregeln, die jetzt kommen, die schlachten das sofort aus. Dann sehen wir sofort, warum das, was ich da hinten angedeutet habe, eine Rolle spielt. Okay, vorher ein kleines Beispiel. Beispiel 8.3, da sehen wir einmal, wie man durch Ausrechnen tatsächlich darauf kommen kann, was die Lösungen für quadratische Kongruenzen sind. Das ist Beispiel 8.3. Und die Aufgabestellung, die wir da jetzt vor Augen haben, ist, die Aufgabestellung, die wir vor Augen haben, ist, dass uns jemand eine konkrete Kongruenz gibt und wir sollen rauskriegen, ob die lösbar ist. Und wenn ja, was die für Lösung hat. Die Kongruenz ist x² kongruent 7 modulo 31. Da sind die Zahlen gerade groß genug, dass man vielleicht jetzt nicht anfängt, alle möglichen Reste hinzuschreiben und auszuprobieren. Oder? 31 Reste, 31 Rechnungen. Muss vielleicht nicht unbedingt sein. So was tun wir. Die Kongruenz hat eine Lösung, genau dann, wenn das dazu passende Legendre-Symbol den Wert 1 ergibt. Das heißt, wir berechnen das Legendre-Symbol 7 über 31. Da wir noch keine anderen Rechenverfahren kennen, können wir nur die Eulersche Identität benutzen und schauen, ob die uns irgendwie weiterhilft. Und dementsprechend rechnen wir jetzt los. Was ist der Exponent oben? Dieses p minus 1 halbe. Na, das ist jetzt 31 minus 1 halbe, also 15. Das heißt, wir wollen jetzt 7 hoch 15 berechnen. Aber das berechnen wir natürlich nicht wirklich. Wir berechnen das nur modulo 31. Und dadurch wird es dann auch schon etwas handlicher. Hier stehen die ganzen Rechnungen. Bitte diese Tricks merken, denn in der Klausur möchte ich nicht sehen, dass jemand 121 hoch 97 tatsächlich ausrechnet. Wenn das steht, modulo irgendwas, dann bitte nicht das Zeug wirklich ausrechnen. Also erstens ist dann die Klausur vorbei und zweitens will das niemand lesen. Sondern bitte sich diese Tricks merken, wie man modulo irgendwas rechnet. Sie fangen an mit 7 Quadrat, das ist 49. Und jetzt reduzieren Sie sofort modulo 31 auf einen kleineren Rest, in dem Fall die 18. Man könnte auch in den Bereich der negativen Zahlen gehen, um noch kleinere Reste zu kriegen. Also betragsmäßig noch kleinere Reste. Bitte üben Sie das. Dann machen Sie weiter. Sie quadrieren. Und das Quadrieren mache ich deshalb, weil man da immer nur eine Rechnung hat. Und ich weiß ja, dass 15 fast ein Quadrat ist. Also dass der, bei der Exponenten 15 man fast ein Quadrat hat. 7 hoch 15 will ich ausrechnen. 7 hoch 16 kann ich ausrechnen mit dieser Methode. Ziemlich einfach. Ich quadriere einfach ein paar Mal. Und dann weiß ich, da kommt irgendwas raus und dann habe ich halt einmal zu oft mit 7 multipliziert. Das kann ich aber rückgängig machen, indem ich einfach nach einem inversen Modulo 31 gucke. Oder so wie hier, hier ist es ganz einfach, es ist rausgekommen, 7 hoch 16 ist kongruent zu 7 mod 31. Und jetzt kürze ich einmal mit der 7 und ich darf das, weil 7 und 31 teilerfremd sind. Das heißt, auf die Art und Weise habe ich mit ziemlich wenig Aufwand 7 hoch 15 ausgerechnet, Modulo 31. Diese Tricks bitte merken, selber ein bisschen damit spielen und im Zweifel mir Bescheid sagen, dass Sie eine Podcast-Folge haben wollen, wo ich einfach nochmal mehrere solche Tricks erkläre an Beispielen. Kein Problem. Ich will, dass Sie es in der Klausur können und da haben Sie was von und ich habe da auch was von bei der Korrektur. Was hilft uns das jetzt? Jetzt ist also rausgekommen, 7 hoch 15 kongruent 1 mod 31 und die Eulersche Identität sagt jetzt, dass dann auch dieses Legendre-Symbol kongruent 1 sein muss, modulo 31. Und da 1 und minus 1 modulo 31 nicht gleich sind, muss das Legendre-Symbol jetzt auch wirklich den Wert 1 haben. Also nicht nur kongruent dazu sein, modulo 31, sondern es muss den Wert annehmen. Das heißt, die Kongruenz, die wir am Anfang da stehen hatten, hat Lösungen. Was uns jetzt das ganze Kriterium noch nicht gibt, ist eine konkrete Lösung. Es sagt nur, es gibt eine. Und deswegen kommt jetzt noch ein Nachtrag, wie man die wirklich finden kann. Wir nehmen nämlich einfach die 7. Wir addieren 31, denn wir rechnen ja modulo 31. Das heißt, addieren oder subtrahieren von 31 ändert nichts an der Kongruenz. Und wir machen das so lange, bis wir zum ersten Mal ein Quadrat finden. Wir wissen, dass das irgendwann passieren muss, denn die Kongruenz ist ja lösbar. Das heißt, wir stochern da jetzt nicht im Dunkeln. Und das erste Mal, wo das hier passiert, ist bei der 100, also bei 10 Quadrat. Das heißt, 10 ist eine Lösung für die Kongruenz. Und jetzt könnte ich theoretisch weitersuchen, um die nächste zu finden. Ich kann aber auch kurz überlegen. Innerhalb eines Restesystems, modulo 31, also innerhalb eines solchen Vertretersystems für die Restklassen, also für Vertreter im Ring Z, modulo 31Z, weiß ich doch jetzt, dass ich zwei Lösungen finden muss. Denn immer wenn ich eine habe, dann finde ich noch eine, das haben wir vorhin im Beweis von 8.1 gesehen. Und diese noch eine Lösung muss in einem Vertretersystem für die Reste zu finden sein. Das heißt, anstatt jetzt einfach weiter immer 31 zu addieren und zu hoffen, dass ich dann schnell das nächste Quadrat finde, überlege ich einfach, was muss denn das nächste Quadrat sein? Und ich rechne modulo 31. Wenn 10 eine Lösung ist, dann ist minus 10 auch eine. Minus 10 ist modulo 31 das gleiche wie 21. Und so kann ich auf die zweite Lösung kommen. Okay? Deswegen steht hier jetzt so, x gleich 10 und x gleich 21 sind die beiden Lösungen. Na, wenn ich schreibe die beiden, dann ist es ein bisschen irreführend, denn das klingt so, als ob es nur zwei gibt. Aber da steht ja, es sind die beiden Lösungen modulo 31. Wie ist es also zu verstehen, was da steht? Na, damit ist, ja?
Ich glaube, wenn ich jetzt die 21 plus 31 rechne, dann komme ich auf 52 und 52 ist ja modulo, also wieder 21 modulo 31 und somit habe ich noch weitere Lösungen, also immer unendlich viele Lösungen.
Richtig, genau so ist es. Vielen Dank, genau das ist das, was hier gemeint ist. Das heißt, wir haben genau zwei Lösungen, wenn man modulo 31 guckt, aber wenn man dieses modulo 31 weglässt, hat man unendlich viele Lösungen. Jedes Mal, wenn ich eine habe, kann ich 31 addieren, so oft ich will, oder abziehen, so oft ich will, ich kriege immer neue Lösungen. Aber wichtig ist, dass man eben bei der 10 nicht aufhört. Wenn man mit der 10 aufhört, vergisst man einen Teil dieser unendlichen Lösungsmenge. Denn wenn ich jetzt nur die 10 genommen hätte und hätte plus minus 31 gemacht, dann wäre ich auf die 21 nicht gekommen. Dazu musste ich noch einmal überlegen, mit jeder Lösung ist auch das Negative davon eine Lösung, denn ich quadriere ja. Okay, das sind die beiden Dinge, die man da beachten muss. Beim Quadrieren habe ich immer automatisch zwei mögliche Urbilder. Trick 1, Trick 2, immer wenn ich plus oder minus 31 rechne, kommt wieder eine Lösung raus. Das heißt, ich habe eine unendlich große Lösungsmenge, die ich genau beschreiben kann. Und für die Klausur oder für was auch immer für Gelegenheiten, wo Sie über diese Sachen sprechen oder schreiben, ist wichtig, da zu differenzieren. Wenn Sie hinschreiben, es gibt nur genau zwei Lösungen, dann ist das falsch. Wenn Sie hinschreiben, es gibt genau zwei Lösungen modulo p, das ist okay, dann verstehe ich, was Sie machen. Wer hat dazu noch Fragen? Also gerade zu diesen Feinheiten, wie man das formuliert. Das ist wichtig. Na gut, dann kommt jetzt die versprochene erste Level von Rechenregeln. Das ist erstmal noch klein und niedlich. Lemma 8,4. Wie immer ist p eine ungerade Primzahl. Jetzt sind a und b ganze Zahlen und da stehen ein paar Rechenregeln für Legendre-Symbole. Erste Rechenregel. Wenn a und b kongruent sind mod p, dann hat das Legendre-Symbol von a und b über p den gleichen Wert. Das ist jetzt gar nicht überraschend, oder? Ich meine, wenn a durch p teilbar ist, dann ist b das auch. Die sind doch kongruent. Das heißt, da kommt in beiden Fällen 0 raus. Wenn a ein quadratischer Rest ist, dann b auch, denn die sind ja kongruent mod p. Das heißt, dann kommt in beiden Fällen 1 raus. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann kommt in beiden Fällen minus 1 raus. Das ist also klar, sobald man sich nochmal überlegt, was das Legendre-Symbol bedeutet. Die zweite Rechenregel ist ein bisschen interessanter. Wenn p kein Teiler von a ist, dann ist a Quadrat über p immer 1. Oder anders gesagt, wenn da eine Quadratzahl oben steht, beim Legendre-Symbol, dann kommt da 1 raus oder möglicherweise 0, nämlich dann, wenn die Primzahl, die unten steht, die Zahl, die oben steht, teilt. Auch klar, denn ein Quadrat ist automatisch ein quadratischer Rest. So, und jetzt wird es bei C ein bisschen interessanter. C ist die erste richtige spannende Rechenregel. Man kann nämlich das beim Legendre-Symbol Produkte, die oben stehen, auseinanderziehen. Das Legendre-Symbol von a mal b über p ist dasselbe wie das Produkt der Legendre-Symbole a über p und b über p. Und wie funktioniert das? Das müssen wir uns doch jetzt ein bisschen angucken. Das müssen wir uns jetzt angucken. Lemma 8,4. A und B haben wir gesehen. Jetzt kommt C. C ist das, wo ein bisschen was Spannendes passiert. Da haben wir jetzt also auf der linken Seite oben das Druck stehen, auf der rechten Seite das Produkt der Symbole. Und da werfen wir einfach mal die Euler-Identität drauf. Wir können ja wieder so eine Fallunterscheidung machen. Was ist los, wenn P A oder B teilt? Kann man mal gucken, was auf der rechten Seite los, was auf der linken Seite los. Dann kommt der andere Fall, wo P die beiden Zahlen nicht teilt. Und dann benutzen wir die Order-Identität. Gesundheit. Zuerst seit P ein Teiler von A oder von B. Was passiert dann? Na, wenn P Teiler von A oder von B ist, dann ist P auf jeden Fall ein Teiler von A mal B. Und deswegen steht auf der linken Seite der Gleichung 0. Jetzt kommt die rechte Seite. Falls P ein Teiler von A ist, dann ist das erste Symbol, was da steht, 0. Falls P ein Teiler von B ist, ist das zweite Symbol, was da steht, 0. Falls P beide Teile sind, sogar beide Symbole 0. In jedem Fall ist das Produkt 0. Das heißt, dass in diesem Fall sofort auf beiden Seiten der Gleichung 0 steht. Gut. Nächster Fall, spannenderer Fall. P teilt A und B nicht, alle beide nicht. Für die linke Seite, ja, wenn P A und B nicht teilt, dann darf es auch das Produkt nicht teilen, denn P ist eine Primzahl. Auf der linken Seite steht also jetzt 1 oder minus 1. Was ist mit der rechten Seite los? Na, da muss auch in beiden Fällen 1 oder minus 1 stehen. Das heißt, die möglichen Kombinationen, was da links und rechts rauskommen kann, sind jetzt nur noch 1 oder minus 1 und die Frage ist nur noch, passt es zusammen? So, wäre blöd, wenn jetzt auf einmal auf der einen Seite 1 und auf der anderen minus 1 rauskäme. Das ist das Einzige, was wir uns anschauen müssen. Gucken wir mal, was das euer Kriterium macht. Das sagt doch, dass das Symbol, was wir da ausrechnen, kongruent ist zu dem, was oben steht, hoch p minus 1 halbe mal p. Das war Lemma 8.2, wenn ich mich nicht täusche. Potenzregeln, die wir so kennen, dann darf ich das auseinanderziehen und dann steht da, das ist in Wirklichkeit sogar gleich, aber ich schreibe Kongruenz. A hoch P minus 1 halber mal B hoch P minus 1 halber und das erkennen wir sofort, da können wir das Eulersche Kriterium rückwärts anwenden. Das ist das besondere Symbol A über P und das ist das besondere Symbol B über P. Fangen wir an mit der Fallunterscheidung. Linke Seite, erster Fall, da kommt 1 raus. Dann steht hier 1. Kongruent zu, bla bla bla, P mod P. Das ist 1 oder minus 1, aber P ist ungerade, das heißt 1 und minus 1 sind nicht zueinander kongruent. Das heißt, wenn links 1 steht, muss hier auch 1 stehen. Und damit sind dann die beiden Seiten gleich. Da P ungerade ist, weil Modulo P 1 und minus 1 verschieden sind. Gut, war nichts dabei. Wir haben das Euler-Kriterium raufgeworfen und haben gesehen, dass es stärker ist, als wir vorher dachten. Super, da haben wir die erste Rechenregel. All das werde ich am Ende dieses Kapitels zusammenfassen in einem sogenannten Werkzeugkasten für Legendre-Symbole. Kann sein, dass ich glaube, den habe ich schon hochgeladen. haben es vielleicht schon gesehen, da stehen dann so Sachen, manches hatten wir schon, manches ist ein bisschen komplizierter, da kommen wir erst noch zu. Aber der Witz ist, dass Sie da einmal ganz kompakt haufenweise Rechenregeln stehen haben, die Sie benutzen dürfen. Und wenn Sie sagen Werkzeugkasten, dann weiß ich, was gemeint ist. Und es ist völlig egal, ob Sie da noch genau irgendwie Lemma zitieren oder so. Werkzeugkasten reicht. So, da müssen wir jetzt aber noch ein bisschen sammeln, denn momentan ist der Werkzeugkasten noch ziemlich klein. Oder groß, aber noch nicht sehr stark gefüllt. Also müsst da jetzt noch mehr Zeug rein. Und das Erste, was wir da reinwerfen, ist eine Regel, wie man das Symbol minus 1 über p ausrechnet. Minus 1 über p können wir nämlich mit dem, was wir bisher gesehen haben, ganz leicht ableiten. Folgerung genannt habe. 8,5. Haha, richtiges Wort, falsche Nummer. 8,5. Und ich möchte kurz erzählen, warum das wichtig ist. Oben könnte ja irgendeine ganze Zahl stehen. Und später, wenn Sie Legendre-Symbole ausrechnen wollen, dann ist immer der Witz, dass man versucht, die Zahlen, die da beteiligt sind, so klein wie möglich zu machen, damit man quasi zu Fuß sehen kann, was der Wert des Symbols ist. Das ist aber schlecht, wenn jetzt unten eine riesige Primzahl steht und oben eine riesige, ganze, zusammengesetzte Zahl, dann müssen wir erstmal irgendwo anfangen. Und ein Problem, was dabei manchmal entsteht, ist, dass man oben eine negative Zahl stehen hat und man will dieses negative Vorzeichen loswerden. Mit der Produktregel aus dem letzten Lemma wissen wir, dass man die minus 1 sozusagen als Faktor rausziehen darf, minus 1 über p mal das andere Ding über p. Dafür muss man aber dann wissen, was minus 1 über p ist. Und deswegen diese Folgerung ist nämlich p eine ungerade Primzahl. Dann wissen wir, was minus 1 über p ist. Und das hängt nur davon ab, wie sich p beim Teilen durch 4 verhält. P ist eine ungerade Zahl, hat also beim Teilen durch 4 entweder den Rest 1 oder den Rest 3. Und je nachdem, was es ist, kommt halt bei diesem Symbol 1 oder minus 1. Es ist 1, genau dann, wenn p beim Teilen durch 4 den Rest 1 lässt, das schreibe ich so, p kommt dann 1 mal 4 und sonst kommt halt minus 1 raus. Heißt also, minus 1 über 3 ist minus 1. Minus 1 über 5 ist 1. Oder anders gesagt, minus 1 und minus 1 sieht ja so gar nicht aus wie eine Quadratzahl, oder? Nee, so gar nicht. Aber minus 1 ist eine Quadratzahl modulo ganz vieler Primzahlen. Nämlich modulo aller Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lassen. Und das sind viele. Unendlich. Okay, wie zeigen wir das? Na, wir benutzen wieder Euler. Mit Lemma 8,2 ist minus 1 über p das gleiche wie minus 1, oder zumindest das Kongruent zu minus 1 zu p minus 1 halber mod p. Und jetzt starren wir da mal drauf. Was ist los, wenn p beim Teilen durch 4 den Rest 1 lässt? Dann ist p minus 1 durch 4 teilbar, das heißt p minus 1 halbe ist gerade und deswegen ist minus 1 hoch diese Zahl 1. Das heißt, in dem Fall, der da oben steht, kommt hier 1 raus, das heißt, das Symbol ist kongruent zu 1 mod p und dann muss es 1 sein, denn p ist ungerade. Zweiter Fall, die Primzahl hat beim Teilen durch 4 den Rest 3, dann steht hier oben also eine Zahl, die zwar gerade ist, aber nicht durch 4 teilbar. Das heißt, wenn ich sie durch 2 teile, kommt was Ungerades raus. Und minus 1 hoch was Ungerades ist minus 1. Das heißt, das Symbol ist minus 1 mod p. Und dann ist es minus 1, weil p ungerad ist. Thank you. was ich gerade etwas ausführlicher erklärt habe. Sie setzen einfach die beiden Möglichkeiten, die es gibt, für Pi ein und dann ist der Exponent, der da oben steht, einmal gerade und einmal ungerade und dementsprechend kommt dann rechts minus 1 oder 1 raus. Nochmal haben wir gesehen, wie toll das Eulersche Kriterium ist. Oder die Eulersche Identität. Beides ist gängig. Sie dürfen beides sagen, ich verstehe, was Sie meinen. Das hat einen subtilen Nebeneffekt. Und ich sage Ihnen das jetzt, weil das in Klausuren häufig mal falsch gemacht wird. Häufig denken Leute, also Studis, wenn sie da irgendwas lösen, dass das Vorzeichen oben beim Legendre-Symbol egal ist. Und wir sehen jetzt, dass das manchmal egal ist, nämlich dann, wenn die Primzahl unten kongruent zu 1 ist mod 4. Und es ist nicht egal, wenn die Primzahl unten kongruent zu 3 ist mod 4. Das heißt, dass dieses Vorzeichen durchaus manchmal eine Rolle spielt und es ist wichtig, das zu wissen. Und wenn man diesen Trick kennt, also einmal diese Berechnungsgrundlage und diesen Produkttrick, dann kann man das Vorzeichen auch richtig berücksichtigen, ohne dass man damit rumrechnen muss. Man weiß es einfach. Man weiß dann, dass das Legendre-Symbol am Ende sich ums Vorzeichen ändert oder dass es das gleiche Vorzeichen hat. Das spart Zeit, wenn man das weiß. Und eine mögliche Anwendungsmöglichkeit, wo genau dieser Fehler nämlich manchmal passiert, ist der, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gleichung, Sie wollen sowas lösen wie x² plus 13y gleich 2 oder so. Dann rechnen Sie Modulo 13, dann steht hier drüben die 2 und manchmal machen Leute dann den Fehler, dass sie da irgendwas umformen aus der 2 wird auf einmal minus 2 und naja, manchmal ist es egal und manchmal ist es nicht egal. Das ist genau die Art und Möglichkeitsfehler, die da manchmal passiert. Deswegen habe ich da so drauf hingewiesen. Was für Fragen haben Sie zu dem, was wir bisher gemacht haben? Zu diesem Euler-Zeug, wie man es benutzt, zu diesen Rechenregeln, dem ersten. Okay, wir haben jetzt schon bestimmt die Hälfte von unserem Werkzeugkasten. Und weiter geht's mit, ich möchte so in Richtung eines weiteren Resultats, das man auch wieder Gauss zuschreibt. Das wird auch häufig Lemma von Gauss genannt. Und da geht es darum, dass man das Legendre-Symbol berechnet, indem man die sogenannten negativen kleinsten Reste zählt. Das heißt, man guckt nicht, man löst nicht irgendwelche quadratischen Gleichungen und man macht auch nicht irgendwelche Tricks, sondern man schreibt sich Vielfache hin von einer ganzen Zahl, guckt nach negativen kleinsten Resten und zählt, wie oft die vorkommen. Das heißt, man zählt was ab und rechnet dann minus 1 hoch diese Zahl und dann kommt das richtige Legendre-Symbol raus. Das ist so ein bisschen witzig. Wir beweisen das also auf jeden Fall, weil man nämlich sonst nicht glaubt, dass das funktioniert. Und ich möchte Ihnen das Lemma einmal zeigen. Erst möchte ich besprechen, was dieser negative kleinste Rest ist, den ich gerade erwähnt habe. Das ist aber ziemlich intuitiv. Und dann reden wir auf jeden Fall kurz über das Lemma, bevor wir an den Beweis gehen, weil man das wirklich sonst nicht glaubt, wenn man da nicht mal kurz drüber nachgedacht hat. Zuerst kommt der negative kleinste Rest. Wir haben jetzt schon häufiger diese Reste gesehen, die sich so um die Null rumgruppieren, symmetrisch. Und in manchen unserer Argumente haben wir die Null als Rest weggelassen, aus gutem Grund. Jetzt schreibe ich sie mit hin, weil ich nämlich wirklich alle Reste repräsentiert haben möchte. Wenn wir jetzt wieder p gleich 7 als Beispiel nehmen, dann habe ich da also stehen, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Der Vorteil ist, dass hier betragsmäßig die Reste klein sind. Deswegen kann man mit denen so gut arbeiten. Und deswegen nennt man ein solches System dann auch System kleinster Reste. Damit meint man betragsmäßig möglichst klein. So, und wenn ich jetzt gucke, ich habe also irgendeine Zahl und schaue mir an, modulo p, wozu sie kongruent ist in dieser Menge, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich lande bei 0 oder was Größerem, oder ich lande bei einer negativen Zahl. Und wenn ich bei einer negativen Zahl lande, dann sage ich, dass diese Zahl negativen kleinsten Rest hat. Beispiel, wir hatten vorhin so Zahlen wie 4 und 5 und sowas, modulo 7. 4 hat beim Rechnen Modulo 7 einen negativen kleinsten Rest. Denn 4 selber kommt in der Menge dieser kleinen Reste nicht vor. Ich muss also gucken, wozu ist die 4 kongruent. Da sehe ich die minus 3 und das ist negativ. Genauso 5. 5 ist kongruent zu minus 2. Minus 2 liegt in der Menge der kleinsten Reste und ist negativ. 1 dagegen ist schon in dieser Menge drin und ist positiv. Das hat 1. Das heißt, 1 hat keinen negativen kleinsten Rest, Modulo 7. Ergibt es Sinn? Sie gucken sich die Zahlen an gucken, wozu ist es kongruent in dieser vorgegebenen Menge und dann gucken Sie einfach nur, ist das Vorzeichen plus oder minus. Ja, und jetzt kommt das Lemma, das magische Gaußsche Lemma. Dieses Lemma ist so toll. Erstmal glaubt man nicht, dass es stimmt, dann arbeitet man damit und freut sich. Und dann gibt es auch noch zu guter Letzt eine geometrische Interpretation davon. Da kann man so Bilder malen und Punkte zählen. Und ich bin jedes Mal wieder verblüfft, was man damit alles machen kann und dass das alles funktioniert. Hier ist das Lemma, also ein Lemma von Gauss. Ich nenne es hier nicht so, weil es schon so viele Sachen von Gauss gibt. Und die Zutaten sind das, was wir jetzt immer haben, eine ungerade Primzahl p, eine ganze Zahl a. Wir wollen diesmal voraussetzen, dass p kein Teiler von a ist, das heißt, beim Legendre-Symbol kann jetzt nur 1 oder minus 1 rauskommen. Für solche Fälle ist das Lemma gemacht. So, und jetzt tun wir das, was ich gerade gesagt habe. Wir gucken nach negativen kleinsten Resten, und zwar in einer ganz besonderen Menge. Wir nehmen die Zahl, die wir jetzt immer k genannt haben, p minus 1 halbe, und wir multiplizieren die Zahl a mit den Zahlen von 1 bis k und schreiben diese Vielfachen hin. So, da kommt jetzt irgendwas raus. Und dann zählen wir, wie oft kommt da jetzt ein negativer kleinster Rest vor. Und das Legendre-Symbol a über p hat dann als Wert minus 1 hoch die Anzahl der negativen kleinsten Reste. Warum? Ja, sehen wir gleich, aber das ist erstmal das Lemma. So sieht's aus. Wir zählen da die negativen kleinsten Reste. Es gibt, wenn wir das bewiesen haben, sofort ein Beispiel, wo Sie einmal sehen, wie man das anwendet. Und ich weiß nicht, ob Sie mir nach dem Beweis eher glauben. Vielleicht glauben Sie mir auch erst, wenn Sie die geometrische Interpretation gesehen haben. Die werde ich auch noch besprechen. Aber es ist witzig und irgendwie verblüffend, dass das so sieht. Was für Fragen haben Sie?
Warum heißt das kleinster Rest?
Betragsmäßig kleinster Rest. Deswegen. Wenn man guckt nach negativ oder positiv, sich auf ein festes Referenzsystem von Resten bezieht. Und das sind die Reste, die betragsmäßig so klein wie möglich sind. Deswegen habe ich angefangen mit betragsmäßig so klein wie möglich. Das ist meine Referenzmenge. Und dann gucke ich da drin, positiv oder negativ. Denn ich könnte doch bei 4 Modulo 7 auch sagen, ja, ich nehme minus 11, das ist noch kleiner als minus 3. Oder ich nehme minus 18, das ist noch kleiner. Wenn es nur um kleiner geht, dann kann ich ja, also wo höre ich auf? Gar nicht. Wenn ich aber sage, betragsmäßig möglichst klein und ich dann auf eine feste Referenzmenge von Resten vorher einige, dann habe ich einen eindeutig bestimmten Rest, der es tut und bei dem ich aufs Vorzeichen gucken kann. Ergibt es Sinn?
Ja.
Ja? Wer hat noch Fragen? Alles klar? Es ist wieder mal eine Runde Wischen dran, würde ich sagen. Ja. Einmal eine ganz freie Fahrt, wenn ich... Aber ich lasse Sie vorher schon ein bisschen auf die Notation gucken, die wir am Anfang benutzen. So. Der Witz ist nämlich, dass wir jetzt diese Menge von betragsmäßig kleinsten Resten hinschreiben und dass wir dann erstmal diesen Elementen a, 2 mal a und so weiter bis hin zu k mal a diese kleinsten Reste zuweisen. Und wir schreiben die so hin, dass man das Vorzeichen sieht. Das sind diese Epsilons. Die Epsilons haben den Wert plus oder minus 1 und daran kann ich erkennen, ob es ein negativer kleinster Rest ist oder ein positiver kleinster Rest. Schauen wir uns mal kurz an, was ich da eingeführt habe. K ist wie immer 1 halb p minus 1. Und jetzt möchte ich halt diese Elemente a, 2 mal a und so weiter bis k mal a, die möchte ich jetzt hinschreiben. Modulo p sind die ja kongruent zu genau einem Element in der Vertretermenge minus k und so weiter bis minus 1, 1 und so weiter bis k. Dann schreibe ich dieses Element hin. Und zwar gebe ich der natürlichen Zahl, die ich da sehe, den Namen bi. Und das Vorzeichen markiere ich mit Epsilon i. Das heißt, Epsilon i ist 1 oder minus 1. Wenn ich jetzt also zum Beispiel habe 3 mal a und 3 mal a ist kongruent zu minus 5, dann ist 5 das entsprechende bi und minus 1 ist das entsprechende Epsilon. So mache ich das. Ich gucke also immer und unterscheide dann zwischen negativen und positiven Vorzeichen. Das heißt also, wenn ich jetzt zähle, wie oft in der Menge a 2 mal a und so weiter bis k mal a ein negativer kleinster Rest vorkommt, dann muss ich eigentlich nur zählen, wie oft bei diesen Elementen epsilon i mal bi das epsilon i den Wert minus 1 hat. Das ist jetzt die Idee. Indem ich zähle, wie oft epsilon i den Wert minus 1 hat, zähle ich, wie oft da ein negativer kleinster Rest steht. Ist das erstmal in Ordnung, diese Wahl der Notation? Das ist nur, damit wir was hinschreiben können, um damit zu rechnen. Und jetzt zeigen wir zwei Aussagen. Moment, ich gucke, ob ich vorher noch was anderes erzählen möchte. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, warum die 0 als Rest nicht auftaucht. In den Voraussetzungen steht, dass a nicht durch p teilbar sein soll. Deswegen ist 0 als Rest jetzt nicht mit dabei. Gut. Erste Aussage, die wir zeigen wollen. Diese bi sind sozusagen eindeutig gegeben in dem Sinne, dass wenn ich zwei verschiedene Indizes habe aus der Menge 1 bis k, dass dann die dazugehörigen b's unterschiedlich sein müssen. Das heißt, da kommt keine Zahl doppelt vor. So, das ist ja erstmal vielleicht nicht klar, warum das so sein sollte. Das heißt, wir sind jetzt im Beweis von Lemma 8,6. Die ganze Notation schreibe ich jetzt nicht nochmal ab, sondern ich fange einfach an mit dieser Aussage 1 und wie wir die beweisen. Nehmen wir uns zwei Indizes i und j her und nehmen wir einfach mal an, dass die dazugehörigen b's gleich sind und wir versuchen zu einem Widerspruch zu kommen. Seien also i und j aus der Menge 1 bis k schieben. Wir multiplizieren a mit zwei verschiedenen Zahlen und es kommen bis auf das Vorzeichen die gleichen Reste raus, modulo p. Das ist das, was wir hier annehmen. Gut, dann lösen wir erstmal auf, was bi und bj sind. Nach Definition sind bi und bj doch so gewählt, dass die bis auf das Vorzeichen a mal i bzw. a mal j repräsentieren. Das sind Vielfache von a modulo p. Nach Definition von bi und bj gilt dann, naja, ich habe gesagt, bis aufs Vorzeichen. Das heißt, bi und bj repräsentieren jetzt wirklich den gleichen Rest. Oder sie repräsentieren den gleichen Rest und auf der einen Seite ist aber das Vorzeichen anders als auf der anderen. Und das kann ich folgendermaßen hinschreiben. Jetzt ist i mal a kongruent zu j mal a und p. Oder, das ist jetzt die Variante, wo das Vorzeichen sich ändert. I mal a ist kongruent zu minus j mal a. Das macht p. Denn bi und bj sind gleich. Aber epsilon i und epsilon j könnten unterschiedlich sein. Und deswegen habe ich hier zwei Möglichkeiten. Hier sind die Epsilons gleich und hier sind die Epsilons verschieden. So komme ich auf diese beiden. Gucken wir uns die beiden Kongruenzen an. Da steht immer so ein a. Das würden wir gerne wegkürzen. Und wir dürfen ja kürzen, wenn das, was wir wegkürzen wollen, nicht durch das p hier teilbar ist. Es muss teilbar sein zu dem, wo wir rechnen. Dann haben wir die Kürzungsregel, aber nach Voraussetzung ist p kein Teiler von a. Das heißt, wir dürfen kürzen. Da p kein Teiler von a ist, dürfen wir kürzen. Und was sehen wir dann, wenn wir gekürzt haben? Na, hier kommt dann raus i kongruent j mod p und hier kommt raus i kongruent minus j mod p. kongruent zu seinem Mod P. Die erste Kongruenz bedeutet, P ist ein Teiler von I minus J. Die zweite Kongruenz bedeutet, P ist ein Teiler von I plus J. Das heißt, P teilt Naja, aber woher kommen denn I und J? Die kommen aus der Menge 1 bis K. Und K ist P minus 1 halbes, klein. Wenn ich da jetzt solche Differenzen oder Summen ausrechne, dann lande ich auch wieder im Bereich, also betragsmäßig jedenfalls, lande ich da auch wieder im Bereich 1 bis K. Ich kann nicht darüber hinausgehen, betragsmäßig, denn ich könnte ja, wenn J größer ist als I, könnte ich hier negativ werden. Aber betragsmäßig lande ich immer noch in der Menge 1 bis K. Und P teilt die jetzt. Das geht nicht. Also das Größte, was sozusagen passieren kann, ich überlege gerade, ob ich über K hinausgehen kann, ich glaube theoretisch schon, es könnte ja sein, Moment, I und J sind verschieden. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Eins von den beiden ist K und eins von den beiden ist K minus 1. Dann komme ich über K rüber, aber das macht nichts, ich lande immer noch unterhalb von P. Auf jeden Fall. Ich komme nie über P hinaus. Ich kann mir momentan auch nicht mal vorstellen, wie ich über P minus 1 hinauskomme. Das heißt, ich lande auf jeden Fall irgendwo betragsmäßig, lande ich irgendwo in der Menge 0. Na, 0 geht eigentlich nicht, die sollen ja verschieden sein. Aber sie könnten sich zu P ergänzen, sehr theoretisch. Mach ich auch nicht. Nee, das ist klein. Ich lande irgendwo in der Menge betragsmäßig 1 bis P minus 1, allerhöchsten. Aber gleichzeitig sollten wir das ja teilen und das geht nicht. Oder? Also in der Menge von 1 bis P minus 1 ist das garantiert nichts. Ich schreibe mal irgendwas hin, was klarer ist als das, was ich gerade erzählt habe. Ich musste selber noch nachdenken. Weiter ist aber der Betrag von I plus J und auch der Betrag von I plus J. Der ist garantiert, egal wie komisch die liegen, in der Menge 1 bis P minus 1. Und dann kann das nicht auch noch durch P teilbar sein. Und dieser Widerspruch zeigt, dass es nicht sein kann, dass Pi gleich wie J ist. Das heißt, sie sind verschieden. Damit ist 1 gezeigt. Und jetzt kommt Aussage 2. Achso, wie immer, wenn Sie das komisch finden, und Sie haben ja gemerkt, ich musste gerade auch noch mal kurz überlegen, wie groß oder wie klein das werden kann, Beispiele helfen. Ich habe immer irgendein Beispiel im Hinterkopf, P gleich 7 oder P gleich 11, also irgendwas, was noch nicht zu groß ist. Und dann gehe ich im Kopf die Möglichkeiten durch, was für Zahlen können das sein, wo werden die Differenz oder die Summe besonders groß. Und dann sehen wir das. Aussage 2. Ja, das ist das, womit wir dann auch gleich fertig sind. Wir gucken uns an, a hoch k mal k faktor t. Warum sind wir fertig, wenn wir das gezeigt haben? Na, weil wir werden zeigen, dass p-Teiler fremd zu k-Fakultät ist. Das heißt, wir können wieder gucken. Und dann steht da etwas, was uns die Aussage des Lemmas sofort liefert. Jetzt kommt also der Beweis von 2. Mit dem Ausblick, warum wir dann fast fertig sind. Und was machen wir da? Na, in 1 steht doch, dass diese Bs, also die sozusagen die natürlichen Anteile der Reste, die wir da ausrechnen, dass die erstens in der Menge 1 bis k liegen und dass sie zweitens paarweise verschieden sind. Heißt also, wenn ich b1, b2 und so weiter bis bk aufmultipliziere, dann ist das so, als würde ich einfach die Zahlen 1 bis k aufmultiplizieren. Denn so sind die gewählt. Diese bi sind ja gewählt als Elemente in der Menge 1 bis k. Und um den Rest rauszukriegen für a mal i, muss dann ja nur noch eventuell das Vorzeichen korrigiert werden, modulo p. So sind die in die Welt gekommen, diese bi's. Und da die paarweise verschieden sind, sind b1 bis bk insgesamt hingeschrieben nichts anderes als die Menge 1 bis k. Mit 1 wissen wir die Menge. Genau einmal vorkommen. Das heißt, wenn ich jetzt K-Fakultät hinschreibe, und K-Fakultät ist ja etwas, was da vorkommt, bei dem, was wir zeigen wollen, Wenn ich K kaputt hinschreibe, dann kann ich genauso gut einfach das Produkt dieser Bs hinschreiben. Das ist dasselbe. So, was hat das mit A zu tun? Die Bs sind so gewählt, dass sie eventuell korreliert mit dem Epsilon kongruent sind zu A mal dem entsprechenden Index. Das heißt, wir wissen auch, nach Wahl der ganzen Notation, wissen wir, 1 mal A ist kongruent zu Epsilon 1 mal B1, das ist eine 1 mal mod P. Und so weiter, bis insgesamt zu K mal A kongruent E K mal D K mod P. K mal A kongruent Epsilon K mal Beta mod P. Somit gilt. Ich möchte jetzt einfach auf die linke Seite hinaus. Dabei hilft das, denn wenn ich all diese linken Seiten von diesen Kongruenzen aufmultipliziere, dann kommt die linke Seite raus, die Sie hier sehen. Einverstanden? Von all diesen kleinen Kram, der hier steht, immer die linke Seite und die alle zusammen multipliziert, ergibt K Fakultät mal A auf K. Das heißt also, K Fakultät mal A auf K ist kongruent, zum Produkt der ganzen rechten Seiten. Wenn ich die ganzen rechten Seiten hinschreibe, steht da Epsilon 1 und so weiter bis hin zu Epsilon K und dann B1 bis hin zu BK. So, das sind immer alles Kongruenzen modulo P, das schreibe ich am Ende noch hin. Wie geht es jetzt weiter? B1 bis BK als Produkt ergeben doch dasselbe wie K-Fakultät, das steht da. Das heißt, hier haben wir Epsilon 1 bis hin zu Epsilon K mal K Fakultät. Siehe oben. Jetzt müssen wir noch ein kleines bisschen weiter überlegen. Diese Epsilons hier, was wissen wir denn über die? Die Epsilons sind, welche Werte können die annehmen? 1 oder minus 1. Und wie oft steht da minus 1? So oft, wie da ein negativer kleinster Rest vorkommt. Also n mal. Denn wir haben doch gesagt, im Lemma, n soll die Anzahl der negativen kleinsten Reste sein. Das heißt, n ist die Anzahl der Epsilons hier, bei denen ein minus 1 steht. Genauso ist es. Vielen Dank. Das heißt, das hier ist kongruent zu minus 1 hoch n mal k Fakultät. Die anderen Epsilons sind alle 1, die sind uns egal in diesem Produkt. Und ich glaube, das war's schon. Genau, das steht da schon. Mod p. So, jetzt kommt der letzte kleine Schritt, den ich schon angedeutet habe. Wie geht es jetzt zu Ende? Wir wollen kürzen modulo P. Und zwar wollen wir dieses K-Fakultät wegkürzen. Und K war doch P minus 1 halbe. Das heißt, wenn ich die Zahlen von 1 bis P minus 1 halbe durchgehe, da ist doch garantiert nichts davon durch P teilbar. Das ist viel zu klein. Ja, aber wenn P einzelne Faktoren nicht teilt, dann teilt es auch das Produkt nicht. Denn P ist ja eine Primzahl. Das heißt, wenn ich die Zahlen 1 bis K auch multipliziere, dann ist das, was da rauskommt, sprich K-Fakultät, auch nicht durch P teilbar. P teilt keine der Zahlen 1 bis K, teilt also auch nicht K-Fakultät. Steht das Legendre-Symbol A über P. Mit der Euler-Identität, da habe ich gerade die Nummer des Lemmas vergessen, ich glaube es war 82, mit der Euler-Identität folgt A über P, kongruent zu A und K, kongruent zu minus 1 mod P. Und jetzt kommt wieder das Argument, was wir schon 1000 Mal hatten, P ist ungerade, das heißt, wenn hier 1 steht, muss hier 1 stehen, wenn hier minus 1 steht, muss hier minus 1 stehen. Das heißt, es ist wirklich gleich. So, damit Sie wenigstens noch einmal gesehen haben, wie man das benutzt, bevor wir am Donnerstag weitermachen, gönne ich mir jetzt noch eine Minute für ein Beispiel. Und dann gucken wir, ob Sie noch Fragen haben, jetzt oder für Jean-Luc. Hier ist das kleine Beispiel. Die Primzahl P ist 13, die Zahl A ist 5. 5 ist nicht durch 13 teilbar, das heißt, wir können dieses Lemma benutzen. Und wir interessieren uns jetzt für das Legendre-Symbol 5 über 13. Dann rechnen wir erstmal dieses K aus, 1/2 P minus 1. Das ist 1/2 mal 13 minus 1, das ist 6. Und dieses Rechnen, das mache ich immer gerne in einer Tabelle. Das heißt, ich schreibe einmal die Zahlen hin, dann die Vielfachen mit A und dann die kleinsten Reste, damit man gucken kann, welche negativ sind. Und hier ist die Tabelle, die dabei entsteht. Ich brauche die Vielfachen von 1 bis 6. Das heißt, ich brauche 1 mal 5, 2 mal 5 und so weiter bis hin zu 6 mal 5. Und ich rechne immer modulo 13 und gucke, wie lande ich in dieser Menge von minus 6 bis 6. Das sind die betragsmäßig kleinsten Reste. Und unten stehen diese betragsmäßig kleinsten Reste, die da rauskommen. Und jetzt muss ich nur noch zählen, wie oft steht da ein negatives Vorzeichen. Und dann gucken wir und sehen hier 1, 2, 3 mal ein Minuszeichen. Das heißt, wenn wir alles richtig gemacht haben, dann müsste jetzt der Wert des Legendre-Symbols 5 über 13 minus 1 sein. Minus 1 hoch 3 ist minus 1. So. Und wenn wir mehr wissen, dann können wir jetzt auch noch überprüfen, ob das wirklich das Richtige ist. Da wir noch nicht so viele Rechenregeln haben, wäre das jetzt noch ziemlich mühsam. Jetzt müssten Sie das noch zu Fuß machen. Sie sind herzlich eingeladen, das zu tun. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann jetzt oder sagen Sie schon Jean-Luc. Frage spontan? Ja, eine Frage. Welches Beispiel von vorhin? Das mit der Euler-Identität, wo ich dieses Rechnen modulo 31 gemacht habe? Ja klar, schreibe ich mir auf, mache ich sehr gerne. Noch mehr spontan? Alles klar.